Ja, liebe Geschwister, ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Und wir sind leider nicht die ganze Zeit hier, aber als wir gestern hier angekommen sind, dann hat man schon so diese Atmosphäre verspürt und ja, diese göttliche Liebe. Es ist eigentlich so schön, dass man solche Tage haben darf. Ja, und die Brüder haben mich auch gebeten, heute zu dienen. Und so habe ich dann auch mit Gottes Hilfe ein Wort erbetet. Und ich glaube, es ist mir so zum Segen gewesen und wird auch uns zum Segen. Und das Schriftwort oder das Textwort für heute finden wir aus dem verlesenen Philipper Kapitelbrief, 1. Philipper, und hier der Vers 21, wo Paulus sagt: Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also dieses erste: Christus ist mein Leben. Ich habe so gedacht, was kann man sich als Status schreiben? Und ich dachte, es gibt nichts anderes, nichts Besseres, wenn man sagen kann, Christus ist mein Leben. Und so habe ich das mir auch gewählt. Und das ist auch mein Verlangen, dass Christus wirklich mein Leben nicht nur in Worten, nicht nur im Verlangen, sondern in der Tat, ja, dass Christus in der Tat das Leben ist. Und Paulus, der hat das so erfahren und hat das auch so dann weiter gesagt. Und jetzt lasst uns kurz mal Paulus betrachten. Die Bibel zeigt ja, wie er sozusagen sein Leben suchte. Er suchte in diesem Leben wirklich das Beste. Auch seine Eltern, ganz bestimmt, sie haben ihn geschickt, von Tarsus geschickt nach Jerusalem zu dem allerbesten Lehrer. Sie konnten es sich wahrscheinlich leisten. Ich weiß nicht, kostete damals sich das etwas oder nicht, aber er ist zu den Füßen Gamaliels erzogen worden. Er wurde gelehrt nach aller Weisheit damaliger Zeit. Als junger Mensch war er schon sehr angesehen. Und er war nicht nur angesehen, schon einflussreich. Damals waren eigentlich mehr so die ältere, angesehene Leute einflussreich. Und er als junger Mensch schon war richtig so einflussreich. Und aber ich denke, wo er jetzt so zurückschaut, da hat er gesehen, dieses alles, was er so hatte, das war alles leer. Und er hat gesagt, das, was mir Gewinn war früher, das habe ich um Christi willen alles für Kot geachtet, damit ich Christus gewinne. Und das war alles bis zu diesem Punkt, als er Jesus begegnet ist. Und dann, als er auch als junger Mensch auf dem Pferd wahrscheinlich hoch da geritten ist und unterwegs nach Damaskus mit diesem brennenden Eifer für Gott etwas zu tun, etwas für Gott zu tun. Und ich denke, er fühlte sich geehrt, er war ausgerüstet mit den Briefen der Pharisäer, Schriftgelehrten und Hohepriester. So, jetzt kommt der Eifern für Gott und auf einmal umleuchtet ihn göttliches Licht. Und dann, er fiel so von diesem Pferd runter. Und ja, wer bist du? Wer bist du? Er sah natürlich Christus nicht, aber er sah dieses göttliche Licht, das ihn umleuchtete. Und dann diese Stimme: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Und in dem Moment brach in ihm das Alte zusammen. Er wusste, dieses alte Leben, all sein Streben, all sein Trachten und was er alles so gelernt hat, alles, was er wusste, ist auf einmal zerbrochen. Er wusste, dass er gegen Gott geht, obwohl er dachte, dass er für Gott eifert. Und ihm ging so dieses Licht auf. Und das geschah in einem Augenblick, dieser Umbruch. Und dann, was willst du? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Geschwister, das ist gerade eigentlich dieses Allerwichtigste, diese zwei Fragen, die unser ganzes Leben begleiten sollen. Und das, was auch Paulus sagte und kürzlich auch der Bruder aus Ukraine, ich bin auch so dankbar, er hat uns auch am Mittwoch gedient, und da hat er auch gesagt, diese zwei Fragen sollen das ganze Leben begleiten. Herr, wer bist du? Das heißt, Christus erkennen und zweitens, seinen Willen. Was willst du, dass ich tun soll? Und dieses sich unter seine allmächtige Hand beugen und gehorsam ihm sein, das sollte unser ganzes Leben sein. Nur, hier, jetzt lasst uns mal schauen, wieder dieses Wort. Wir sehen, dass Christus ist das Leben. Christus ist das Leben. Und wenn wir einfach, auch jetzt Kinder, die vielleicht gibt es hier, die in die erste Klasse gehen, gibt es wahrscheinlich auch, die wissen schon, wo man einen Gleichstrich ziehen kann. Und das Wort ist, das bedeutet ein Gleichstrich. Christus gleich Leben. Hat man Christus, hat man Leben. Hat man Christus nicht, hat man kein Leben. Jetzt kann man auch sagen, hat man viel von Christus, hat man viel vom Leben. Hat man wenig von Christus, hat man wenig vom Leben. Es gibt leider auch dieser Zwischenzustand. Und wir sehen ja das. Wir sehen das um uns her, auch wo man manchmal auf beiden Seiten hinkt oder wo man sein eigenes Leben sucht und dann so ein bisschen auch Christus. Aber seht mal, es gibt so ein besonderes Wort in Jeremia 23. Da steht im 18. Vers, wer hat sein Wort gesehen und gehört? Kann man Worte sehen? Eigentlich nicht. Ja, Worte kann man nicht sehen. Worte hört man. Aber hier heißt es, wer hat sein Wort gesehen? Und wir lesen in der Bibel, und das Wort war Fleisch, war Mensch, wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, haben die Jünger gesagt. Also sie haben dieses Wort gesehen. Und dieses Wort wurde ihnen Geist und Leben. Und wenn jeder Mensch, der das Wort in sich aufnimmt, im Glauben, das verwandelt sich in ihn, das wirkt in ihm. Das wirkt in ihm göttliche Speise und göttliches Leben. Und genauso so wie wir Brot essen und dieses Brot sich in uns verwandelt in Energie und Kraft, so ist auch Christus, er kommt zu uns, er bricht sein köstlich Lebensbrot. Und er hat gebracht dieses Leben und auch in Fülle. Das, mir gefällt das so wunderbar. Hier unser Motto, ich bin gekommen, dass sie Leben und volle Genüge haben. Und wenn wir Christus auch heute leider nicht so sehen dürfen im Fleisch, aber wir dürfen ihn sehen im Geist. Wir dürfen heute Aufschauen auf Christum. Und das ist ganz wichtig und das soll unser Leben erfüllen. Wer hat sein Wort gesehen? Ja, wenn wir auf sein Wort aufsehen. Und dann ist er uns Kraft und Leben. Und dann, wir wissen auch, Energie geht nicht verloren. Das ist dieses physische Gesetz der Physik eigentlich. Energie geht nicht verloren. Die verwandelt sich in neue Energie. Und so, wie Gott damals sprach, es werde. Und es wurde. Und so wurde auch alles geschaffen durch Christus und zu ihm und durch ihn. Und dann in Johannes 1, das ist so schön, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Und dann heißt es schon, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Es ist heute auch so. Dieses Schöpferische, es werde, diese Gotteskraft in diesem Wort, indem wir es aufnehmen und es wirkt in uns, sichtbar, unsichtbar, es wirkt in uns. Dieses Leben und diese volle Genüge. Und indem wir einfach Christus aufnehmen, sozusagen auch ihn als Brot des Lebens essen. Und er wirkt in uns. Es ist so wunderbar. Und Jesus selbst sagt danach in Johannes 11, 25, ich lese jetzt ein paar Bibelstellen, Jesu Worte über das Leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann heißt es so schön, und wer da glaubt und lebt und glaubt, der wird nicht sterben. Es ist so, der wird leben in Ewigkeit. Ja, und dann sagt er in Johannes 14, Vers 6, der wohl bekannte Vers, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist so der Weg des Lebens, aber auch der Weg zum Leben. Und dann Johannes 14, Vers 9 sagte Jesus, ich lebe und ihr sollt auch leben. Seht mal, Jesus ist der, das Leben erlebt und wir sollen auch leben wie er, dieses ewige Leben haben. Und natürlich jetzt auch dieses, unsere Wort, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ja, diese vier Bibelstellen. Es gibt, und ich bin mal so durch die Stadt gefahren, da hat irgendwo eine Versicherung eine Werbung gehabt, ja, so ein Werbespruch. Mehr vom Leben. Es ist uns bekannt, ja, so. Und die Leute wollen so anbieten, mehr vom Leben. Ja, wenn du jetzt mit uns einen Vertrag machst, dann irgendwie werden wir helfen zu sparen und dann irgendwann wirst du mehr vom Leben haben. Sich sozusagen mehr von diesem Leben leisten können. Aber wisst ihr, es gibt auch so ein Buch, Tagesandachten, Leben ist mehr. Ist das so? Dieses geistliche, göttliche Leben, das ist mehr. Das hat auch Paulus damals erkannt, Leben ist mehr. Und deshalb war er auch auf einmal, der hat so den Schalter umgelegt. Jetzt für Christus. Und es gibt so ein Zitat, ich habe gelesen, vergiss nicht, dass auch ein 100-jähriges Leben nicht mehr als 36.500 Tage hat. hundertjähriges Leben hat begrenzte Tage. Und was ist unser natürliches Leben? Lasst uns mal so kurz, die Bibel sagt uns auch darüber, was ist euer Leben? Ein Dampf, der eine kurze Zeit währt, danach vergeht er. So ist unser Leben. Und ältere Geschwister können sagen, ja, sie schauen zurück. Es war Mühe, Arbeit, wenn es auch manchmal auch köstlich war. Aber es ist vergänglich, es vergeht. Und ob man dann viel hat, wenig hat, viel gearbeitet hat, wenig, viel gespart, wenig gespart, man nimmt nichts mit. Nicht mal einen einzigen Cent nimmt man mit. Es ist so vergänglich, dieses Leben. Das ist, oder die Bibel sagt, wie Gras, wie eine Blume auf dem Felde, heute blüht es, steht eigentlich so schön in dieser Pracht. So die Jugendzeit, unsere jungen Leute, die sind vielleicht noch voll Energie und machen sich Pläne, Ziele aufs Leben. Es gehört auch zum Leben, ja, aber man muss eine ganz strikte Grenze ziehen. Christus ist mein Leben. Das ist immer das ganz Wichtige, dass man sich auf Jesu Seite stellt. Das soll mein Leben sein. Das soll mein Ziel, mein Lebensplan sein. Das andere wird zufallen. Ich wundere mich auch, wenn ich so zurückschaue, ich habe eigentlich immer so gebremst, ich wollte nicht bauen. Ich wollte nicht bauen. Und ja, und dann suchten wir irgendwie ein Haus zu kaufen und so diese Altbauten und dann Bruchbuden überall, man hat kein Geld und man sieht, oh, irgendwie haben wir doch gebaut, alles mit Gottes Hilfe, aber das Herz hängt daran nicht, ja. Auch wenn einem vielleicht Reichtum zufällt, das heißt, David sagt, und wenn dir Reichtum zufällt, so hänge dein Herz nicht daran. Man kann es haben, aber man muss unbedingt wissen, das muss ich lassen, das ist vergänglich. Und man kann auch das, was man hat, auch gut anlegen, ja, mit hundertfältigen Zinsen im Himmel. Dass man davon, was man hat, weitergibt. Gestern wurde auch dazu ermutigt, ja, dass wo man sieht, wo dürftige Familien sind, dass man hilft. Und ich habe gemerkt, Christus lässt sich nichts schenken. Ja? Dort, wo du gibst ein wenig, irgendwann, das kommt von der anderen Seite, manchmal noch wirklich mehr. Da könnten viele Geschwister viel davon zeugen. Ja. Und ja, jetzt wieder zurück zu Paulus. Paulus sagte, als er ihn erkannt hat, dann hat er angefangen, ihn wie Christus zu predigen. Und in Korinther 1, da sagt Paulus, von Vers 23 und 24, er sagt, wir aber predigen Christus als Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen eine Torheit, aber für die berufen sind, Juden und Griechen, und kann man sagen, auch Deutsche und wie wir auch sind, predigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Lasst uns jetzt ein wenig schauen. Ich möchte jetzt Gott, Christus, göttliche Kraft. Betrachten Christus als göttliche Kraft. Weil Paulus hat Christus als solchen verkündigt. Und weil Jesus Christus ist die Kraft. Er ist auch das Evangelium. Und das Evangelium von ihm ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die da glauben. Das Evangelium von Christus ist eine Gotteskraft. Und Hebräerbrief, am ersten Kapitel gleich heißt es, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Das ganze Universum wird durch sein kräftiges Wort erhalten. Es wurde durch dieses kräftige Wort geschaffen, weil er das Wort auch ist. Es wird durch sein kräftiges Wort erhalten und es wird durch sein kräftiges Wort wieder zum Gericht behalten. Weil das Wort sagt, alles Sichtbare wird wieder vergehen, damit das Unsichtbare bleibt, das Ewige. Und das ist auch so schön. Und seine Kraft, Jesu Christi, man, also als Jesus auf Erden war, da heißt es, es ging Kraft von ihm, ja? Und er heilte sie alle. Auch es, diese Kraft hat sich offenbart in Vergebung der Sünden, aber auch in Krankenheilung, in der Teufelsaustreibung und besonders auch in der Auferweckung der Toten. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wo er Leben gewirkt hat. In Johannes Kapitel 5 sagt Jesus, er hat da den Kranken gesund gemacht und so ganz einfach. Und dann hat der Kranke natürlich, Jesus wurde dann auch verfolgt, aber Jesus sagt, der Sohn kann von sich selbst nichts tun. Im Vers 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann von sich selbst nichts tun. Denkt man, wieso? Christus, göttliche Kraft, er kann nichts. Aber dann sagt er, sondern was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. Und dann, denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, also auch der Sohn macht lebendig, welche er will. Seht mal, das ist diese göttliche Kraft vom Vater. Und Jesus brauchte sie auch als Mensch, als er hier als Mensch war. Menschen lebendig zu machen. Und dann sagt er im Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und so die toten Menschen damals, die hörten, die waren tot in Sünden, aber die hörten göttliche Worte und in diesen Worten war diese göttliche Kraft. Die Kraft der Auferstehung. Und die Menschen könnten, diejenigen, die da glaubten, die haben gesehen, oh, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, das war irgendwie mein eigenes. Und die haben Buße getan. Und alle, wie auch damals, der Apostel, der Johannes der Täufer, der hat Buße gepredigt, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was hat Jesus gepredigt? Genau das Gleiche, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und jeder, der dieses Wort hört und auch sich unter dieses Wort beugt, unter diese allmächtige Hand Gottes und sich demütigt unter dieses Wort, der bekommt göttliches Leben. Manche denken, oh, ich höre jetzt, ja, ich habe es gehört, ja, ich glaube, ja, ich entscheide mich für Christus. Das ist nicht das Leben. Sondern derjenige, der Buße tut, der sein altes Leben durchkreuzt und auch wo da Sünden waren, der diese Sünden auch bekennt und erkennt und lässt, der bekommt göttliches Leben und der wird auch leben. Der wird auch dann wirklich leben für Christus und in Christus. Und diese göttliche Kraft wird in ihm quellen. Die wird in ihm auch zum Ausdruck kommen. Er wird dann Zeugen auch anderen davon sagen. Von Christus erzählen. Jesus hat mich frei gemacht von dem Joch der Sünde. Er hat mich frei gemacht von meinem eigenen Ich. von meinem, vom Neid, von Stolz, von Geiz, das ist alles Götzendienen. Und wenn diese Bereiche im Leben noch sind, man muss sich tief durchprüfen, habe ich noch Neid in mir? Beneide ich den anderen, ihm geht es ein bisschen besser, er hat eine bessere Arbeitsstelle? Oder, da kann man so viel jetzt aufzählen. Wir haben gestern Abend auch gehört, wie es Asaf ging. Aber Asaf ging ins Heiligtum. Und da rückt alles auf seinen Platz. So schön. Und wenn wir auch an diesem Strom des Lebens sind, wir haben gestern gehört, gern an diesem Strom und trinke von diesem Strom, wenn ich selbst ein Baum an diesem Strom bin und trinke aus diesem Strom und diese Frucht bringe. Und diese Bäume tragen immer diese Früchte, gute Früchte. Und wisst ihr, in Hesekiel 47, da heißt es, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Da muss man immer seine Kraft schöpfen. Und Christus, er ist diese göttliche Kraft. Und wenn man diese Gemeinschaft mit ihm im Kämmerlein hat und viel, auch dieses Selbst aufgeben und aber ganz in ihm sein, da schöpft man diese Kraft. Und Paulus betete für die Epheser. Er sagt, ich bete, höre nicht auf zu beten, dass Gott gebe euch geöffnete Augen eures Verständnisses, ja, und gebe euch den Geist der Weisheit. Das ist mein nächster Punkt. Aber jetzt, dass ihr erkennen könnt, welche sei die Hoffnung eurer Berufung. Ja, wozu lebe ich? Welche ist meine Hoffnung der Berufung? Das erste. Zweite, das herrliche Erbe samt allen seinen Heiligen, dieses Reichtum seines Erbes, was Gott für uns bereitet hat, ja, dass man das sieht, dafür lebe ich. Und das Dritte, und erkennen diese, ich lese kurz dieses Wort, ja, und jetzt der 19. Vers, und was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Durch sie hat er Christus gewirkt, da er ihn von den Toten auferweckt hat und ihn an seine rechte Seite in den himmlischen Welten gesetzt hat. Über alles. Christus ist über alles. Und er ist auch, und seine Gemeinde soll die Fülle dessen sein, der alles in allen erfüllt. Und seht mal, Paulus sagte, man kann sagen so, jemand, der Musik liebt, sagt, Musik ist mein Leben. Das heißt, er hört viel Musik und liebt diese Musik, macht vielleicht Musik das heißt, Musik nimmt viel Platz in seinem Leben ein. Der andere sagt, Sport ist mein Leben. Er treibt viel Sport und ist vielleicht ein so erfolgsamer Mensch im Sport und so. Aber Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Und was bedeutet das, Geschwister? Bedeutete es, dass Christus viel Platz in seinem Leben einnahm? Ja, aber mehr. Christus war alles in seinem Leben. Und das ist auch das, was wir anstreben sollen, dass Christus alles in unserem Leben wäre. Und immer mehr, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und das war auch sein ganzes Leben, dazu lebte er. Er versuchte, jede Minute seines Lebens für Christus zu leben. Und dann, als er hier im Gefängnis war, der hat gesagt, auch das ist, dass Christus verherrlicht werde. Und ihm ging es natürlich schlecht. Was war da vom Leben, ja, im Gefängnis? Brot und Wasser und dann vielleicht noch ein bisschen irgendwie gar nicht viel vom Leben, aber Christus war sein Leben. Und er war voll erfüllt mit Christus. Jetzt ganz kurz noch, ich wollte sagen, er predigte ja Christus nicht nur als göttliche Kraft, sondern auch als göttliche Weisheit. Und da möchte ich auch noch kurz eingehen. Schon im Alten Testament, da steht geschrieben, im 8. Kapitel Sprüche, im 1. Vers, da heißt es, ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören. Öffentlich am Wege steht sie und an der Kreuzung der Straßen, an den Toren, am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie. Und die ruft, kommt zu mir, ja, ihr Unverständigen. Ich will euch lehren und so weiter. Und das ist ein wunderbares Kapitel, aber ich lese nur kurz einiges daraus. Im 14. Vers sagt dann die Weisheit, mein ist beides Rat und Tat. Wie oft ist es im Leben so, du weißt nicht, wie es weitergeht. Aber du hast Christus. Und bei ihm ist beides Rat und Tat. Ja? Wenn er uns einen Rat gibt oder einen Auftrag, das heißt, er gibt uns auch Kraft dazu. Und ich kann mich so erinnern, als das gebrauche ich so gerne, als ich ein Junge früher war und Mama hat uns oft geschickt, ins Geschäft Brot zu kaufen. Dann hat sie gesagt, Helmut, geh und kauf Brot und hier ist das Geld. So, das heißt, die sagt nicht nur, geh und kauf Brot. Und ich würde dastehen, ja, der gibt mir Brot. Ich kann ruhig bitten, aber ich muss Geld dazu haben. Und genauso, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann gibt er uns auch Kraft, diesen Auftrag zu erfüllen. Und in ihm ist wirklich viel Kraft. Ich habe auch gedacht, ja, wie soll ich heute auch diese Aufgabe machen? Aber es ist so schön, ich muss ja nichts aus mir, sondern aus Christus. Und das ist auch dieses Zuversichtliche, auch wenn die Worte auch vielleicht nicht so, ich bin kein Redner und nicht so gut sind, aber diese Hoffnung, dass er, Jesus Christus, auch das Schwache stark macht. Und sozusagen, wir legen unsere 5 Brötchen in seine Hände, seine mächtige Hände. Und er gibt es jedem, wie jeder Einzelne braucht. Und jeder Einzelne braucht vielleicht jetzt im Moment einen anderen Rat für sich. Und gerade dieses Wort, welches für dich ist, kann Gott dir lebendig machen, deine Seele stärken. Und jetzt nochmal zurück zum Sprüche 8. Ich habe ja den 14. Vers gelesen, mein ist beides Rat und Tat. Und dann, ich habe Verstand und Macht, sagt die Weisheit. Jetzt Vers 17. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Das ist so schön, Geschwister. Jeder, der Christus sucht, er wird ihn immer finden. Seine Kraft, auch seine Weisheit. Jetzt Vers 35. Wer mich findet, der findet das Leben. Schon im Alten Testament stand so. Der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Seht mal, das ist auch, gestern Abend wurde auch gesagt, die sich an der Hand halten, die wird diese göttliche Hand nie lassen. Diese aber, die die Hand Gottes jetzt loslassen und sich abwenden. Es heißt, du bringst um alle, die sich von dir abwenden, im Psalm 73. Ja, nun, soweit von der göttlichen Weisheit. Es ist natürlich weit, weit mehr. Aber noch ein wenig, wie war es mit Paulus? Seht mal, Paulus sagte, schon von Anbeginn, den Galatern hat er das gesagt. Da aber ist Gott wohlgefühl, dass er seinen Sohn offenbarte in mir. Dass er seinen Sohn offenbarte in mir und dann, dass ich ihn durchs Evangelium verkündige. Christus war in ihm und er verkündigte ihn durchs Evangelium und hat ihn dann weiter wirklich so verkündigt. Und dann in Galater 2 sagt er dann diese wunderbaren Worte. Und ich denke, das ist wichtig für uns alle. Vers 19 und 20. 19, das war sein früheres, was er im Gesetz lebte. Denn ich bin durchs Gesetz für das Gesetz gestorben, für das Alte, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im irdischen Leib lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das muss immer vor unseren Augen sein. Jesus hat doch sein Alles für mich gegeben, nicht ein Halbes, sein Ganzes. Er hat sein ganzes Leben hingegeben. Und sollte ich nicht auch mein ganzes Leben ihm weihen? Und Paulus sagt, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Er sagt, liebe Brüder, er nennt die Geschwister, sagt, ich ermahne euch, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber begebet zu einem Opfer, das da lebendig, heilig, Gott wohlgefällig sei. Und das ist der vernünftige Gottesdienst. Dieses Gott hingegeben sein, mit Christus gekreuzigt, auf den Altar Gottes sich legen. Für Christus war das der Altar, was war? Das Kreuz. Da am Kreuz ist er gestorben. Und wir sterben auch sozusagen mit Christus, aber wir legen uns auf den Altar. Und da geschieht auch diese Erneuerung des Sinnes, diese Metamorphose. Im Griechischen steht dieses Wort Metamorphose und vielleicht die Schüler aus Bio kennen dieses Wort. Das ist, wo der Schmetterling wird, die Raupe wird zu einem Schmetterling. Ja, kriecht nicht mehr hier, hält sich nicht mehr, sondern bekommt Flügel und kann wirklich auch sich losreißen. Und das ist eigentlich dieser Unterschied zwischen einem Leben im Fleisch oder wo noch das Fleisch lebt und man hin und her gerissen wird, aber dort, wo man ganz für Gott lebt und mit Christus gekreuzigt ist. Und dann ist es so wunderbar. Und natürlich, die Kämpfe sind noch da, aber es ist anders. Es ist wirklich anders. Und ich habe das auch so erlebt. Und es ist aber ganz wichtig, dass man, bevor man sich hingibt, sich tief durchprüft. Ist in mir Neid? Ist in mir Stolz? Und wisst ihr, es kann auch geistlicher Stolz sein. Und das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Geistlicher Stolz, das ist Katastrophe. Und es gibt es heute, wo ein Mensch von sich etwas hält, aber wo ein Mensch vielleicht sich geistlich denkt, ich kann was, ich habe so viel gelernt, ich weiß was. Und das ist ganz schlimm. Man kann die Wahrheit predigen ohne Liebe, ohne Kraft, ohne. Und dann wird es nur zu einem Buchstabe und nicht zum Leben. Und Buchstabe tötet. Ja, und zum Schluss möchte ich jetzt noch einiges uns sagen. Wisst ihr, der reiche Jüngling, der kam zu Jesus und sagte, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Ja, dass ich selig werde. Diese Frage hat ihn so beschäftigt und er hat gesehen, ja, da ist irgendwie, er sieht, wie Jesus so viel hat. Er hat gesehen, Jesus hat so viel. Und er war ja ein Oberster. Und das heißt, es lief ein Oberster. Er fiel von ihm nieder. Er fiel von ihm nieder. Jesus, ein Zimmermann. Man sieht, wie viel Respekt dieser Mensch vor Christus hatte. Fällt von ihm nieder. Was soll ich tun, dass ich das ewige Leben erwerbe? Und Jesus sagt, eins fehlt dir. Er schaute ihn zuerst an, er liebte ihn. Eins fehlt dir. Geh hin, verkauf, was du hast, gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Ich bin so überzeugt, dieser Mensch, der hätte so viel Genüge, so viel Überfluss in seinem Leben. Aber er hat es verfehlt. Dieses eine konnte er nicht lassen. Er war reich, er hing an diesem Reichtum und ging traurig davon. Und Jesus hat gesagt, wie schwer werden die Reiche ins Reich Gottes kommen. Das heißt, diejenigen, die daran hängen, ja? Und dann Petrus, wenn das so ist, wer kann selig werden? Und Jesus sagte, bei den Menschen ist unmöglich. Aber dann sagt er, alle Dinge sind möglich bei Gott. Und Geschwister, keiner von uns wird aus eigener Kraft selig. Keiner von uns wird irgendwie aus Anstrengung, aus guten Werken selig. Wir werden zuletzt doch alle aus Gnade selig. Aber aus seiner Fülle haben wir Gnade um Gnade genommen. Jeden Tag aufs Neue. Und wenn man alt wird, dann hast du wieder genug Gnade, auch das Alter zu ertragen. Auch manches, was vielleicht die Tage dir nicht gefallen werden. Und wenn du alt bist, wirst du doch fruchtbar und frisch sein. Aber du musst gepflanzt sein am rechten Ort, im Hause des Herrn, dein Wasser aus dem Heiligtum schöpfen. Und dann wirst du auch bis zum Schluss durchhalten. Ja, und wie schön, wenn man sagen kann, Christus ist nicht nur das Leben, mein Leben. Christus ist mein Leben. Und ich denke, man kann nichts Schöneres sagen als dieses. Wie viel hat man in Christus? Ja, er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Vers 6, Johannes 6, 35, wo er sagt, der zu mir kommt, wird nicht hungern. Und den wird nicht dürsten. Dann Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandern, er wird das Licht des Lebens haben. Jetzt Johannes 10, Vers 11, und dann, ich bin der gute Hirte. Ja, es wird nichts mangeln. Und dann auch 14, das ist so wunderbar, wo Jesus sagt, er gibt sein Leben für die Schafe. Dann Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock, der Vater Weingärtner. Und so weiter. Er sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, Alpha und Omega. Ich war tot, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also so viel haben wir in Christus. Und es gibt so ein Zitat, das habe ich auch so gefunden. Sei vorsichtig, du hast nur noch zwei Leben. Ein afrikanisches Sprichwort. Man hat einmal hier das Leben. Der Mensch hat so Angst um sein irdisches Leben. Aber man hat ja das Geistliche. Und ich würde sagen, sei vorsichtig mit deinem geistlichen Leben. Und Ich würde sagen, spiele nicht mit deinem Leben. Wie oft achten wir, wir sind ein bisschen unvorsichtig, wenn Gefahren da sind. Und wenn man am Computer sitzt, Internet, das sind Gefahren. Und ich habe mal so ein kleines, schon Jahre zurück, hat jemand von den Neffen, unserem kleinen Sohn, so eine kleine CD geschenkt, lustige Tiere. So ein Video, lustige Tiere. Und da gab es verschiedenes Interessantes. Wir haben das einmal mit dem Kleinen damals geguckt. Und da war so, liegt ein Löwe oder eine Löwin, egal. Also, und da ist eine kleine Antilope. Und die Antilopen sind ja schnell, ja? Die können ganz schnell ja, vom Löwen weglaufen. Und die Antilope weiß das, ich bin schneller. Und die geht immer näher, ja? Kommt näher und so. Und reizt eigentlich diese Löwin. Und die Löwin, sie guckt so rüber und guckt so rüber und dann wartet sie ab, bis die Antilope nah genug dran ist. Dann springt sie auf, aber sofort die Antilope, zack, war sie schon weg. So, kurz weggelaufen. Und dann merkt die Löwin, das war zu früh, legt sie sich wieder und macht so, guckt weg. Guckt richtig weg, als ob ihr so egal ist. Und jetzt die Antilope sieht, oh, die Löwin guckt gar nicht und kommt immer näher und immer näher. Und das war das Verhängnis. Die kam zu nahe. Und dann in dem Moment, und die Löwin, die wusste wahrscheinlich, so, das dreht sich um und ist zu nahe und macht einen Sprung und haut rein. Und die Antilope ist eigentlich, hat ihr Leben verloren. Sie hat so gespielt und ich habe gedacht, das ist irgendwie so interessant. Man kann genauso unvorsichtig sein mit dem geistigen Leben. Unachtsam, man spielt damit. Und kommt zu nahe in die Bereiche des Todes. Und der Teufel, der ein brüllender Löwe ist, der wartet auch ab. Und ich möchte auch jedem sagen, ja, passt auf alle. Ich sage es zu mir, ja, es heißt, wer da lebt, wer da steht, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Die Versuchungen sind noch da, wir leben noch. Aber falls jemand das Leben verloren hat, kann er es wiederfinden. Solange du jetzt noch im Fleisch lebst, solange du da bist, ja, aber wenn Christus nahe zu dir ist, ja, dann suche ihn, solange er nahe ist. Hast du etwas vom Leben, dann suche die Fülle. Weihe dich ganz und gib dich ihm, damit du auch sagen kannst, Christus ist wirklich mein Leben. Und das, auch dieses Leben im Überfluss, ja, diese Fülle in jedem da wäre. Und Jesus möchte, dass jeder von uns, Geschwister, wisst ihr, wenn die Gemeinde, es gibt ja dieses 2x2, 4, wenn die Gemeinde wirklich so dieses Leben in sich hat und dieses Leben quillt, dann ist das der göttliche Strom wird immer breiter. Der wird immer tiefer, dann erreicht er auch dieses tote Meer. Das sind Völker. Das sind Leute, die noch im Tod sind, so gesalzen, durch und durch mit dieser Welt. Aber dann werden die Wasser des Meeres gesund. Und Geschwister, es geschieht zu wenig. Geschwister, wir suchen zu wenig Menschen, die noch in diesem Tode sind. Und wir müssten mehr bei Paulus lernen, wie er so sagte, Christus ist mein Leben. Und wenn er auch diese ganzen Widerwärtigkeiten, die ihm begegnet sind, das achtet er alles, egal wie. Aber er hat so vielen Menschen zum Leben geholfen. Und wie vielen haben wir zum Leben geholfen? Geschwister, wie viele Gaben haben wir vor Gott gebracht? Ja, Gott segne uns, Gott helfe uns. Und wir dürfen bitten, Herr, gib mir Leben, gib mir auch Seelen. Hilf, dass ich Menschen zu dir führe und hilf, dass ich, auch wenn ich ohne Worte, auch Frauen, die da unbekehrte Männer haben, Gott hat ihnen Vollmacht gegeben, ohne Wort den Mann zu retten. So steht es geschrieben. Aber es muss der verborgene Mensch des Herzens verborgen sein mit Christus in Gott. Dieser Schmuck, unvergängliche Schmuck der Seele, nicht der äußere, damit gewinnt man keinen. Der innere Schmuck des Herzens, der gewinnt. Und möge Gott uns alle Gnade schenken und uns segnen. Gott segne uns, Gott sei mit uns, ihm gebührt unserem Heiland alle Ehre. Amen.